Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria und das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und dann Lukas 24. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. Die Jünger glaubten nicht, was die Frauen gesagt haben. Johannes 20. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch, Shalom. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Soweit Gottes Wort. So, ich habe mal diese Geschichte von diesem kleinen Flugzeug gehört, das kurz vor dem Absturz war oder stand. Befindet sich 4 Passagiere da drin, aber nur 3 Fallschirme. So, dann stand der erste Passagier, sagte: Ich bin der renommierte Herzchirurg, meine Patienten brauchen mich. Schnapp den Fallschirm und sprang. Und der zweite Passagier sagte: Ich bin Raketenwissenschaftler. Ich bin der klügste Mann der Welt. Meine Nation braucht mich. Schnapp der nächste Fallschirm und sprang. Nun, es gibt ja nur noch einen Fallschirm und 2 Passagiere, ein alter Mann und ein 10-jähriger Junge. Dann sagte dann der alte Mann zu dem Jungen: Hör zu, mein Junge, ich habe ein gutes, langes Leben hinter mir. Für mich liegt der größte Teil meines Lebens bereits hinter mir. Aber du hast noch ein ganzes Leben vor dir. Nimm du den letzten Fallschirm und spring. Der Junge sah ihn an und sagte: Herr, trotzdem vielen Dank, aber eigentlich gibt es noch 2 Fallschirme. Weißt du, der klügste Mann hat eigentlich meinen Rucksack mitgenommen. So, gerade als alles noch hoffnungslos erschien, gab es doch Hoffnung. Und so genau verlief unsere Geschichte. Vor 2000 Jahren, Jesus hing am Kreuz, alles schien verloren, stimmt's? Alles schien hoffnungslos. Die Feinde verspotteten ihn, seine Freunde trauerten um ihn, seine Jünger verließen ihn. Jesus starb und doch stand er wieder auf, 3 Tage später, wie er verheißen hat. Jesus lebt. Amen. So, ich weiß, dass diese Geschichte ist für viele vertraut und vielleicht für die eine oder andere ist ein bisschen unbekannt. Und vielleicht haben einige von uns hier ein Schleppproblem. Du bist hier, weil jemand dich hierher geschleppt hat. Du willst eigentlich nie hier kommen. Aber ich sage nur als Pastor: Hey, wir sind froh, dass du da bist. Ja? So im Namen unserer Gemeinde hier, Gospelhaus, sagen, was auch immer der Grund ist, warum du hier bist. Wir freuen uns. Schön, dich hier bei uns zu haben. Herzlich willkommen. So, statistisch gesehen feiern heute 75-80% der Deutschen Ostern. Zumindest in irgendeiner Form. Ja? Aber nur ca. 23% gehen in die Kirche. Ob alle verstanden, worum es eigentlich geht, sei mal dahingestellt, aber 23% geht in die Kirche. Aber die Mehrheit der Deutschen feiern Ostern als eine Art Frühlingsanfang, Familienfest, Traditionsfest. Und es wird geschätzt, in diesem Jahr 2,1 Milliarden Euro Umsatz im Handel wird hier generiert während der Osterzeit. So, Ostern ist damit nach Weihnachten zweitwichtigste saisonale Konsumanlass im Handel. Letztes Jahr war noch ein bisschen mehr, 2,3 Milliarden, und dieses Jahr wird nur ein bisschen weniger durch diese ganze Finanzkrise und auch jetzt der Krieg. So, durchschnittlich wird pro Person 38 bis 40 Euro geschätzt, gibt Geld aus für Ostern. Und die meisten natürlich für Schokohasen. Rund 220 bis 240 Millionen Schokohasen wird in Deutschland produziert. Und 100 bis 120 Millionen davon dann in Deutschland verkauft. So, also im Schnitt über ein Schokohasen pro Einwohner. So, wie viele Schokohasen hast du schon getilgt letzte Woche? Ja, na gut. Ich hoffe, das ist alles bewusst hier, dass Ostern viel mehr als das, ja, viel mehr als Schokohasen. Ja? Weil die wahre Botschaft von Ostern ist nicht im Osterkorb zu finden, sondern in der Bibel. So, wir wollen wirklich das schauen. Weil Jesus sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. So, man kommt nur in den Himmel, so sagt er, durch ihn, durch Jesus. Er sagt auch, dass Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um ihn zu beurteilen, sondern um sie durch den Sohn zu retten. Jesus ist gekommen nicht, um zu verdammen, sondern um zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. 700 Jahre bevor Jesus geboren ist, hat der Prophet Jesaja schon vorausgesehen, dass Jesus ein Mann des Schmerzens ist, verachtet und abgelehnt. Und dann am Tag der Kreuzigung ist alles erfüllt, ein Mann des Schmerzes. Er starb am Kreuz, wurde dann begraben in einem geliehenen Grab und der Tod ist gestorben an diesem Tag, preis dem Herrn. Ja. So, keine andere Weltreligion erhebt den Anspruch, wie Jesus das getan hat, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Kein anderer Religionsführer, weder prophetisch noch im Nachhinein, von den Toten auferstanden zu sein. Ja. Niemand besuchte das leere Grab von Mohammed oder von Buddha, von Krishna, Konfuzius und so weiter. Es gibt nur ein einziges Grab, das leer ist. Das kannst du noch besuchen heute. Außerhalb von Jerusalem. So wie der Engel gesagt hat, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Amen. Ja. Nun, wenn, oder besser gesagt, da er lebt, stellt sich die Frage, wo ist denn der? Schon mal drüber nachgedacht? Wenn er lebt, wo ist er denn? Ja. Ist er wieder gestorben? Die Bibel sagt, er ist von den Toten auferstanden. Und dann danach, 40 Tage, hat er gezeigt allen seinen Jüngern. Und in diese 40 Tage wurde viele überzeugende Beweise überliefert, dass er lebt. Und das ist wirklich gut dokumentiert. Und auch historisch belegt. Dann stieg er zum Himmel auf Er sitzt nun zu Rechten des Vaters und wartet, bis er wieder kommt, um uns nach Hause zu holen. So hat die Bibel das gesagt. So, lass uns wirklich, wenn das wirklich so ist, ja, diese ganze Geschichte hier, die Ostergeschichte, sein Tod, sein Begräbnis, seine Auferstehung, entweder ist das größte Ereignis der Welt oder der größte Schwindel, die jemals der Menschheit aufgetischt wurden. Stimmt's? Es gibt ja nur diese zwei. Entweder ist es das Beste oder ist das nur Hoax, sagt man das. So, was bedeutet diese Geschichte für dich? Ja? Das wirft zwei Fragen auf. Ja? Wie können wir wissen, dass das wirklich wahr ist, dass das wirklich geschehen ist? Und dann die zweite Frage ist, was bedeutet diese Geschichte für dich persönlich? So, lass uns einfach erstmal die erste Frage, wie können wir wissen, dass diese Geschichte wahr ist? So, nehmen wir mal ein Beispiel. Jemand in deiner Nachbarschaft, eine sehr beliebte Person, gestorben, sehr plötzlich. Ja, ist wirklich kein Zweifel dran. Ja, ist vom Arzt bestätigt, da ist so ein Zettel auf seine große Zehe schon gebunden. Der ist tot, also wirklich tot. Ja. So, drei Tage später kommst du, um der Familie dein Beileid zu bekünden, hast du jetzt Kuchen mitgebracht, an der Tür geklingelt und dann öffnet sich die Tür, der Tote macht die Tür auf. Was machst du als erstes? Wie? Den Kuchen fallen lassen erstmal. Ja? Den Kuchen fallen lassen. Und dann das Nächste, und das garantiere ich dir, machst du hier. Ey! Ja? Bitte liken. Und hier, guck mal, erlebe, das ist ja richtig eine tolle Geschichte. Ja? Auf deinen Medien dann gepostet und so, oder? Nein? Das wird meistens so gesagt. Das ist eine coole Geschichte hier. Aber wisst ihr, das haben die Jünger genau das gemacht. Die haben die damalige Social Media der Zeit genutzt, um darüber zu sprechen, dass Jesus auferstanden ist. Sie haben darüber berichtet, sie haben gesprochen, sie haben Briefe geschrieben, die haben alles getan, dass diese Botschaft rausgeht. Ja? Jesus ist auferstanden. Das war die Botschaft schlechthin. Überall, wo sie hingegangen haben, haben nur das verkündet. Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen wir. Ja? David sah also in die Zukunft und sagte, die Auferstehung des Christus voraus, dieser würde nicht bei den Toten bleiben und sein Leib nicht im Grab verwesen. Diese Weissagung bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen können. Das sagt Lukas. Lukas verbreitet diese Botschaft in seine damaligen Social Medien. Die Jünger genau das Gleiche. Ein unglaubliches Ereignis hat sich stattgefunden. Paulus genauso, 1. Korinther Kapitel 15. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unseren Sünden starb, genau wie es in den Schriften steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen. So haben all diese Menschen dann auch niedergeschrieben. Sie haben nicht nur gesprochen, sie haben nicht nur geschrieben und jetzt kommen, sie sind dafür bereit, auch dafür zu sterben. Und das ist der Hammer. Dass sie bereit sind, diese Nachricht zu verteidigen. Und Man wird nicht für eine Lüge sterben, oder? Ich will das nicht. Eine Lüge. Aber die waren bereit, sein Leben zu riskieren, dass diese Botschaft, sie werden auch das nicht revidiert, unter Todesstrafe, wenn sie gezwungen gesagt, alles zu revidieren, alles abzusagen. Sie haben gesagt, ich kann das nicht. Wir waren Zeugen. Sie sind bereit, ihren Standpunkt festzuhalten und nicht zu revidieren, nicht zu widerrufen. Sie sterben für die Wahrheit, dass sie wissen, dass das wahr ist. Und Petrus sagt, ich kann das nicht. Er wurde dann auch gekreuzigt und er sagte, ich bin nicht würdig, wie mein Herr, so gekreuzigt zu werden. Und er wurde dann kopfüber. Paulus wurde enthauptet. 10 von den 12 Jüngern wurde wirklich umgebracht, Märtyrer tot, entweder gekreuzigt, gesteinigt, mit dem Schwert getötet. Ich glaube, Thomas in Indien wurde von 2 Wagenpferde zerrissen. Und weltweit 70 Millionen Christen gestorben, um die Wahrheit zu verteidigen. Und allein die letzten 10 Jahre 1 Million Menschen. Zurzeit sind unsere Brüder und Schwestern in Nigeria umgebracht, in Syrien. Und werden unsere Brüder und Schwestern massakriert, wird unser Bundespräsident und auch unser Bundeskanzler shake hands mit demjenigen, der das leitet. Das bricht mein Herz. Was für eine Heuchelei das ist. Aber unsere Geschwister sind bereit, sein Leben zu geben. So im Durchschnitt stirbt alle 6 Menschen, also alle 6 Minuten ein Christ in dieser Welt. Alle 6 Minuten ein Christ. Und sie waren bereit, ihr Leben zu verteidigen. Und diese Botschaft von Jesus ist, wie gesagt, am besten dokumentierten historischen Ereignis. So, es gibt weitere 39 Manuskripte, antike Manuskripte über das Leben, das Wirken, das Wunder, der Tod und Auferstehung Jesu. So eine der klügsten Personen ist Professor Thomas Arnold, der ist der Professor der Geschichte, neuere Geschichte in Oxford. Er hat Folgendes gesagt: Ich bin es seit vielen Jahren gewohnt, die Geschichte vergangener Zeiten zu studieren und die Zeugnisse derer, die darüber geschrieben haben, zu prüfen und abzuwägen. Und ich kenne keinen einzigen Fakt in der Geschichte der Menschheit, der durch bessere und umfassendere Beweise aller Art belegt ist als der Tod Christi und seine Auferstehung von den Toten. Zitat Ende. Der nächste ist Brooke Foss Westcott, ein englischer Professor in Cambridge im 19. und 20. Jahrhundert. Er sagte, wenn man alle Beweise zusammenfasst, ist es nicht übertrieben zu sagen, dass es kein historisches Ereignis gibt, das besser oder vielfältiger belegt ist als die Auferstehung Christi, Bischof von Durham. So, die Wahrheit ist, meine Aufgabe ist nicht, euch zu überzeugen. Ja? Das ist der Werk des Heiligen Geistes. Der muss euch Zeugnis ablegen in eurem Herzen. Gott wird den Rest tun, das glaube ich. Aber es fordert schon Glauben. Ja? Du musst deinen Glauben ausüben, um das jetzt wirklich zu glauben, weil wir waren nicht dabei. Du, ich, wir waren nicht dabei. Aber es gab jemanden, der auch dabei war, die waren auch nicht gläubig. Ne? Deswegen heißt er der Ungläubige Thomas. Thomas ist ja ein von den Jüngern. Als Jesus da erschienen wurde, war Thomas leider nicht dabei. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Der war nicht dabei. Und er sagte, erst wenn ich in seine Wundermale da anfasse oder in seine Seite, dann glaube ich. Sonst werde ich diesen Kerl überhaupt nicht glauben. Ja? Und dann erschien Jesus eine Woche später. Tada, ist ja schön, ne? Ich freue mich schon, du. Aber ohne zu klopfen, dann plötzlich da zu sein, so, ich besuche dich mal in deiner neuen Wohnung, oben im Himmel, ohne zu klingeln, dann bin ich schon da. Hey, Alter, wie sieht's aus? Und dann sagt er zu Thomas, hier, Thomas, bitte. Ja? Und er kniet sich hin und sagt, mein Herr und mein Gott, ich glaube. Und Jesus sagt, glücklich sind die, auch wenn du nicht siehst, du bist viel glücklicher. So, ich hoffe, dass hier lauter Glückliche in diesem Gottesdienst sitzen. Ja? Du wirst Glauben üben müssen, auch wenn du nicht dabei bist. Aber das zu glauben, oder ist das wirklich der größte Schwindel? So, ich hoffe, Glaube in dir entsteht, weil das ist wirklich fest dokumentiert. So, jetzt die zweite Frage. Was bedeutet das für dich persönlich? Ja? Wenn wir das gehört haben von den Augenzeugen, zum Beispiel Apostel Petrus, er sagt Folgendes, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch auch bewahrt wird. So, im Grunde zwei Dinge, die hier hinausläuft. Dank Gottes Barmherzigkeit und die Auferstehung Jesu Christi haben wir eine lebendige Hoffnung. Ja? Und dann haben wir eine Erbe im Himmel. Ja? Lass uns beginnen mit dieser lebendigen Hoffnung. Was heißt das? Hoffnung ist einer der wichtigsten Bestandteile der Menschheit, stimmt? Weil jeder Mensch braucht Hoffnung. Und Dr. Kurt Paul Richter, der war Biologe, Genetiker von Johns Hopkins University, so sieht er aus, ja, der hat 1957 ein Experiment gestartet, das heißt Hope-Experiment, Hoffnungsexperiment. So, ich sage euch gleich vorweg, ja, schickt mir bitte nachher keine E-Mail oder böse E-Mail hier, weil er hat im Laufe seiner Studie da einige Ratten benutzt und die Ratten sind gestorben. Ja, ist nicht meine Schuld, bitte. Ja, schreibt mir keine E-Mail. So, 1957, er nahm einige Wildratten und dann setzte er in diese Glaszylinder, so, dass es die Ratten schwimmen kann, aber nicht rausspringen kann. Okay? Und er möchte gerne wissen, wie lange dauert dieser Überlebenskampf von dem Ratten. So, im Durchschnitt hielten 16 Minuten an der Wasseroberfläche und dann gaben sie auf und ertranken. So, und dann haben sie dann wieder genommen, neue Ratten, wieder neuer Versuch, wieder gleiche Modell. Und dann benutzt er alles wieder gleich, gleiche Temperatur, gleiche Umgebung, genau wieder hier so benutzt. Aber dann an dem Zeitpunkt, wo diese Ratten jetzt aufgeben möchte, schon, hat Dr. Richter sie dann aus der Zylinder rausgenommen, die Ratten abgetrocknet, sie gefuttert, wieder so ein bisschen aufgepäppelt und dann wieder in diese Wasser reingelassen. Und dieses Mal überlebte überraschungsweise nicht nur 16 Minuten diese Ratte, nicht mal 16 Stunden, sondern 3 Tage zum Überleben. Warum? Hoffnung. Irgendwas in der Ratte im Kopf, ich habe Hoffnung, wenn ich weiter bleibe, dann wird jemand kommen und mich rausholen und dann wieder trocknen und Futter geben. Zu diejenigen, die 16 Minuten nur gehalten haben und dann aufgegeben, weil einfach für sie hoffnungslos ist. Ja, der erste. Da ist kein Element der Hoffnung überhaupt da, aber dann, als dieses Element der Hoffnung dann eingeführt wurde, konnten sie 3 Tage lang durchhalten. Wenn das bei Ratten funktioniert, du bist so viel klüger als Ratten, stimmt's? Wir brauchen Hoffnung. Hoffnung in uns. Weil es gibt so viele hoffnungslose Menschen in unserer Umgebung, stimmt? Zum Beispiel der hier. Bradley Delp, der Leadsänger von Boston. Wer kennt die Gruppe Boston? Die U50 kennen das. More than a feeling. Okay. Ja. Er hat sich selber umgebracht, Kohlenmonoxid, ne? Also, Kohlenmonoxid, Entschuldigung, das ist der richtige Wort. Kohlenmonoxid. Hat sich selber umgebracht und dann auf einem Zettel schrieb er auf Französisch diese Je suis ami solitaire. Ich bin eine einsame Seele. Netter Kerl eigentlich. Aber er hat keine Hoffnung mehr. Deswegen aus dieser Verzweiflung Selbstmord begangen. Kann sein, es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft, die wirklich am Rande des Bankrotts, Verlust einer geliebten Menschen, dass sie einfach mit diesem Schmerz nicht mehr klarkommen. Alles hoffnungslos schien. Aber Petrus sagt, hey, weil Jesus auferstanden ist, haben wir eine lebendige Hoffnung. Und dann Apostel Paulus sagt in Römer Kapitel 5, ja, dass diese Leiden bringen Ausdauer bringt Charakter, bringt Hoffnung, denn diese Hoffnung lässt sich nicht zuschauen oder uns enttäuschen, weil die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unser Herz. Durch Jesus. So, was die Welt braucht, ist eine Spritze Hoffnung. Und das schenkt unser Herr Jesus. Amen. Hebräer 6, Vers 19. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele. There is hope in the... Ja? Da ist eine Hoffnung. Und weil diese Hoffnung da ist, sollte Hoffnungslosigkeit verschwinden. Und aber Petrus fügt hinzu, dass wir ein Erbe haben im Himmel, die niemals verblasen, niemals verderbt, ist für uns aufbewahrt. Ja? Eine Erbe. So, wir wissen doch alle, wann bekommst du Erbe? Wenn jemand stirbt, ne? Wenn jemand etwas hinterlässt. Ja? Und das ist genau das, was Jesus ja auch uns hinterlassen hat. Er stand von den Toten auf, stieg in den Himmel, hinterlässt uns ein Testament, was in der Bibel offenbart ist. So, jetzt gibt es eine Bedingung. Ich habe noch nichts mal geerbt, aber ich habe mal gelesen, erst wenn dein Name auf diesem Testament steht, erbst du was, oder? Wenn dein Name nicht draufsteht, kannst du Rambazamba machen, wird nichts funktionieren, oder? Habe ich recht? Diejenigen, Wenn du Jesus Christus nicht nachfolgst, die Bibel sagt, dein Name steht nicht da drauf, dann muss ich dich leider enttäuschen, dass du auch dann die Erbe auch nicht kriegst. So einfach ist es. Erst wenn dein Name draufsteht, kannst du diese Erbe in Anspruch nehmen. So meine Frage heute Morgen lautet schlicht und ergreifend, steht dein Name da drauf? Folgst du Jesus Christus, dann lebst du mit Jesus. Erst dann hast du diese Gewissheit, kannst du dieses kostenlose Geschenk annehmen, dass du dann wirklich in Anspruch nehmen kannst, ich bin Teil der Familie, deswegen hast du Erbe. Aber wenn du nicht als Familie Teil bist, ganz einfach, ja, ich kann kein Erbe von Queen Elizabeth, ich kann hier machen, was ich will, ich bin Teil, ich bin nicht Familie, versteht ihr? Und deswegen gesagt, hey, du bist Teil der Familie, wenn du Kind bist. Aber man hört doch immer ständig, ja, wir sind doch alle Gottes Kinder, kennt ihr, oder? Wir sind doch alle Gottes Kinder. Ich verstehe, was du meinst. Ja, wir sind natürlich alle Geschöpf des allmächtigen Gottes. Aber nicht jeder ist ein Kind Gottes, weil Gott als Vater musst du erstmal in die Familie hineingeboren. Deswegen sagt Jesus ja, gesagt, hey, man muss vom Neuen geboren werden. So meine Frage nochmal heute Morgen. Bist du neu geboren worden? Bist du hineingeboren in die Familie Gottes, indem du Jesus Christus annimmst? Weil wenn du das nicht machst, wie gesagt, bist du nicht Teil der Familie. Wie mache ich das denn hier? All denen aber, die ihn aufnahmen, so einfach Jesus annehmen und an seinen Namen glauben, zwei Dinge, glauben, bekennen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und wenn du Gottes Kind bist, dann bekommst du auch die Erbe. Ja? Die Mathe ist einfach, ich bin ein ganz einfacher Mensch. Ja? Er gibt dir Recht. Ihr Lieben, der Himmel ist real. Klammer auf, die Hölle auch, Klammer zu. Aber die Hölle ist nicht für uns gedacht. Der Himmel ist für uns gedacht. Okay? Die Hölle ist eigentlich für den Teufel gedacht. Das ist nie überhaupt für uns. Das ist, Gott hat eigentlich nie daran. Aber wenn wir dieses Angebot ablehnen, dann leider hast du da diesen Weg gewählt. Aber wie gesagt, wenn du zu seiner Familie gehörst, wiedergeboren, Jesus annehmen, dann kommst du zu dieser Erbe. Ich schließe mit hier. 2016 starb Muhammad Ali, größter Boxer oder Boxlegende aller Zeiten. Und bei seiner Beerdigung hat seine Frau Lonnie eine Trauerrede gehalten, und zwar dies hier. Sie sagte über Muhammad Ali, jeden Morgen wachte er auf und sagte, ich möchte einfach nur in den Himmel kommen. Und ich muss viele gute Taten hervorbringen, um dorthin zu gelangen. Ich habe gestern nochmal recherchiert, ich habe auf YouTube gesagt, hier von Loni, und tatsächlich, ich habe dann von 16 Minuten, habe ich so gesagt, guck mal, ich sag, wo hat sie denn? Und tatsächlich hat genau das gesagt, bei dieser, da in Louisville. Er stand auf jeden Morgen und sagt, ich möchte einfach nur in den Himmel kommen und ich muss viele gute Taten vollbringen, um dorthin zu gelangen, um in den Himmel zu kommen. Was für ein sinnloser Gedanke. Ja? Jeden Tag zu hoffen, dass ich einfach gut genug bin. Ja? Jeden Tag zu hoffen, dass ich genug Gutes tue. Jeden Tag zu hoffen, dass irgendeine genug Gutes tue, damit ich in den Himmel komme. Cassius Clay Jr. konvertierte zu Islam im Alter von 22 Jahren. Und das ist genau ja, was Islam und auch andere Religionen lehrt, ja, du musst irgendwas tun, du musst Gutes tun, dass dein Gutes mehr als das, was du schlecht getan hast. Gute Taten, damit du in den Himmel kommst. Leider ist es nicht so. Die Bibel sagt klipp und klar, es gibt nichts Gutes. Keiner ist gut. Ja? Keiner von uns ist gut genug. Deswegen muss der Sohn Gottes vom Himmel kommen. Er ist der Gute. Starb für uns am Himmel, am Kreuz. Nahm deine Schuld und meine Schuld auf sich. Und gib dir lebendige Hoffnung. Und eine Erbe. Was für ein Angebot. Ich bin ganz normal, einfach so. Das ist wirklich ein guter Deal, oder? Ich bin immer gut, wenn gutes Deal, dann bin ich dabei. Okay. Dann. Ich kann lebendige Hoffnung haben, ich kann diese Erbe haben. Also, ich wäre doch blöd, wenn ich das nicht annehme. Und du bist auch viel klüger als ich. Ich möchte dich hier einladen. Ja? Wenn du dich demütigst und Jesus heute Morgen in dein Herz einlädst und sagst, Herr, ich lasse mich auf diesen Deal ein. Ich nehme dich, schreibe meinen Namen auf das Buch, auf das Testament, dass ich dann, wenn ich von dieser Erde weggehe, mein Erbe im Himmel für mich aufbewahrt. Amen. So bist du es heute. Wenn das, lass uns ein paar Zeit nehmen, dass wir ein paar still werden. Ich möchte die Gelegenheit geben, eine Entscheidung zu treffen. So, ich möchte niemanden nach vorne bitten, sondern ich möchte, dass du dieses Gebet betest. Ich bete es laut, und wenn du wirklich von Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, ich sage, jawohl, das will ich, dann ist heute Morgen dein Morgen. Herr, wir treten vor dich und wir sind dankbar, Herr, dass du aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist. Ich bete jetzt, Herr, dass du die Herzen bewegst, dass du das dazu bringst, dass jeder wirklich diese Beziehung, diese persönliche Beziehung zu dir hat. Wenn du betest, Herr Jesus, ich komme zu dir. Vergib mir alle meine Schuld und Sünden. Reinig mich. Wasche mich rein. Ich nehme dich an als mein Herr und mein Erlöser. Sei du mein Herr und Erlöser. Und ich danke dir, dass du mein Leben neu machst. Dass ich jetzt dein Kind bin. Dass ich eine lebendige Hoffnung habe. Und mein Name steht in deinem Buch. Dass ich ein Erbe habe im Himmel. Danke, Jesus. Halleluja, Amen. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, sprich doch uns an nachher und wir wollen wirklich dir zeigen, wie es dein Leben mit Jesus weitergeht. Okay? Amen. Amen. Gut, wir wollen Gott